Und der erste Vortrag ist ein Dialog zwischen zwei Menschen, die aus unterschiedlicher Perspektive, in unterschiedlichen Rollen auch mit dem Thema konfrontiert wurden und sind. Eine Expertin, Dr. Regina Seibel, ist seit 20 Jahren, ziemlich genau, ja, April 2002 tätig bei Promente Tirol. Teamleitung aktuell im Wohnbereich, zuständig für interne Fortbildung in den Bereichen Suizid, Prävention und Postvention auch. Darüber wird sie auch sprechen. Sowie Krisenintervention, Supervision für Teams nach Klientinnen-Suizid bzw. Suizidversuch. Regina Seibel. Und sie spricht mit Saskia Jungnickel-Gossi. Ich kann mir vorstellen, einige von uns haben vermutlich mitbekommen, sie hat ein Buch veröffentlicht. Nach dem Suizid ihres Vaters. Jahre später aufgearbeitet, wie es das Leben der Familie verändert hat, aber auch darüber, wie unsere Gesellschaft umgeht mit Trauer, Sprachlosigkeit. Ein Buch, das letztlich aber doch Mut macht. Ja, Frau Jungnickel-Gossi lebt als freie Journalistin in Wien, hat beim Standard gearbeitet, beim Falter, bei Datum, ist verheiratet, hat einen Sohn und ist heute hier. Und ich darf Sie und Dr. Seibel jetzt bitten, Ihren Dialog miteinander und mit uns zu beginnen.
Ja, schönen Nachmittag. Ich möchte mich zuerst herzlich bedanken für die Einladung und die Möglichkeit, hier heute zu sprechen. Herzlichen Glückwunsch auch zum 45-Jahre-Jubiläum des Kriseninterventionszentrums. Das Kriseninterventionszentrum war oder ist ja eine der wenigen Einrichtungen, die auch dezidiert Unterstützung für Hinterbliebene nach Suizid anbietet und das schon seit Anbeginn meines Wissens. Ja, die Saskia Jungnickel und ich werden uns heute ein bisschen abwechseln mit unseren Beiträgen. Und ja, es freut mich sehr, dass wir dieses Referat gemeinsam gestalten. Ist mir eine große Ehre, das mit dir zu machen. Und ich glaube, es wird sehr spannend.
Ja. Hallo. Ich werde meine Form des Dialogs so gestalten, dass ich vorwiegend vorlese. Weil ich ja das alles quasi niedergeschrieben habe. Und ich beginne dann auch mal. Ich weiß nicht, wieso es heißt, der Suizid eines geliebten Menschen lasse alles andere banal erscheinen, wenn es doch der Suizid ist, der selbst das Banale in eine Hölle verwandelt. Vor 6 Jahren stehe ich in einem Coffeeshop. In der Hand halte ich einen Becher mit einem doppelten Espresso und einem Schuss Milch. Mein Handy läutet. Meine Mama ruft an. Papa ist tot. Er hat sich erschossen. Ihre Stimme klingt ein bisschen zittrig und unglaublich erschöpft. Für ein paar Sekunden bleibt alles stehen, bis es mir den Hals zuschnürt. Ich drehe mich im Zeitlupentempo. Rechts neben mir ist eine Tafel, darauf steht mit weißer Kreide das Tagesangebot geschrieben, jemand hat in hellblau eine Kaffeetasse und kleine Blümchen dazu gemalt. Alle machen weiter wie bisher. In meinen Ohren rauscht es. Ich schaue nach vorne, dann starre ich auf meinen Becher. Als ich klein bin, renne ich meinem Vater beim Einkaufen immer weg und warte dann hinter der Kasse auf ihn. Dort, wo die Mahlmaschinen stehen und die Luft voll ist mit dem köstlichen Geruch nach fein gemahlenem Kaffee. Ich muss tief einatmen. Ich spüre, wie eine große Angst in mir aufsteigt. Der Becher wird schwer. Der Anruf an diesem sonnigen Vormittag im Juli 2008 zerstört nicht nur eine Lebensliebe. Der Suizid meines Vaters verändert meine Welt völlig. Sie wird ruiniert. Und in den kommenden Jahren werde ich versuchen aufzubauen, was er eingerissen hat. Ich liebe und bewundere meinen Vater sehr und an diesem Tag wird er zu meinem schlimmsten Feind. Der Weg zur Versöhnung ist lang. Ich stelle den Kaffeebecher weg. Seit diesem Tag trinke ich schwarzen Tee mit Milch. Mein Vater war ein Freund von doppelseitigem Klebeband. Ich weiß das, weil ich nach seinem Tod Tage damit verbringe, in seinen Zimmern Dinge von der Wand zu kratzen. Alles, was es ihm nur halbwegs wert ist, doppelseitig und ewigkeitssicher aufbewahrt. Ich arbeite mich durch Zeitungsartikel über Bücher und Musikalben, durch eigene und fremde Zeichnungen, durch verwitterte Filmplakate, durch Ausdrucke von Nacktmodellen, Totenmasken aus Ton und kunstvoll geschnitzte Dolche. Ich stocke, wenn ich Fotos von mir sehe, Fotos von meinen Brüdern. Noch heute kleben an den Fenstern Reste, irgendwann habe ich einfach aufgegeben. Mein Vater ist ein Sammler. Er sammelt nicht auf Messi-Art, aber alles, was seine Interessen bedient oder auf irgendeine Art brauchbar sein könnte. Zwei Räume in unserem Haus hat er für sich und nach seinen Vorstellungen ausgebaut. Gemeinsam haben sie eine Größe von über 70 Quadratmetern und ich muss ihm beim Ausräumen unwillkürlich Respekt dafür zollen, mit welcher Kunstfertigkeit er es geschafft hat, sie bis ins letzte Eck vollzustopfen und dabei doch den Eindruck zu erwecken, man könne sich frei darin bewegen. Dutzende leere Erdnussdosen, halbvolle Druckerpatronen, 117 Vorratspackungen Streichhölzer, drei Schreibtische. Das Erste, was einem auffällt, wenn man den unteren Raum betritt, sind die Wände. Sie waren früher mal weiß, aber über die Jahre und durch den Rauch unzähliger Zigaretten, Zigarren und Pfeifen sind sie in ein dunkles Ocker verfärbt. Es riecht ein wenig nach Staub und nach Räucherstäbchen und Kerzen, vor allem nach Sandelholz. Für mich riecht es nach Zuhause. Und in den ersten Jahren nach seinem Tod kommen mir immer unwillkürlich Tränen, wenn es irgendwo nach Sandelholz oder Lavendel riecht. Das Zweite, was man sieht, sind Bücher, tausende Bücher. Sie sind neben und aufeinander liegend in Regalen geschichtet, gestapelt in jedem Eck. Kurz vor seinem Tod wünscht er sich von mir die Gesamtausgabe des Philosophen Hegel und ist sehr glücklich, als ich sie ihm schicke. Er schreibt mir deshalb eine Textnachricht und ich habe sie auf einem der zwei alten Handys gespeichert, die ich schon lange nicht mehr benutze, die ich aber auch nicht wegwerfen kann. Seit er tot ist, habe ich die Handys weder eingeschaltet noch mir die Nachrichten von ihm angehört, die darauf gespeichert sind. Wenn ich daran denke, dann kann ich seine ernste, tiefe, schöne Stimme hören und wie er sagt, Saskia, Pause. Hier ist dein Vater Erhard, Pause. Als würde ich seine Stimme nicht sofort erkennen und überhaupt, was glaubt er denn eigentlich, wie viele Väter ich habe? Trennungen sind irgendwie nicht seine Stärke. Er hat ein paar Briefe angefangen, liebe Saskia, steht auf einem sonst leeren Blatt Papier. Er hat nicht weitergeschrieben. Ich bin etwa 3 Jahre lang gekränkt und traurig, dass er, der Mann der vielen Worte, mir nicht einmal einen lächerlichen Abschiedsbrief hinterlassen hat, dann bin ich dankbar darüber. Ich hätte den Brief emotional schwer wie ein Pflasterstein mit mir herumgeschleppt. Ich bin froh, dass er mir nicht auch noch ein haptisches Zeichen seines Todes hinterlassen hat. Es ist so schon genug. Am 6. Juli 2008 kritzelt mein Vater eine dürre Nachricht auf einen mintgrünen Post-it-Zettel. Dann steigt er die Wendeltreppe hinunter und holt seinen Revolver. Er geht nach draußen, dort legt er sich unter unseren alten großen Nussbaum. Seine Hausschuhe lässt er an. Ein kleines Detail neben vielen anderen, über das ich mich noch oft wundere. Ich weiß nicht, ob er irgendwann gezögert hat. Ich glaube, er wird noch einmal tief eingeatmet haben, als er da lag. Vielleicht hat er sich noch kurz die Sterne angesehen und der Stille gelauscht. Dann schießt er sich in den Hinterkopf. Sein Tod teilt mein Leben in ein Vorher und ein Nachher.
Über viele Jahrhunderte hinweg wurden die massiven Folgen eines Suizids für Angehörige völlig ignoriert. Die Tat selbst galt als Sünde, Verbrechen und Schande für die Familie. Und so manche Hinterbliebene wurden sogar dafür verantwortlich gemacht. Noch bis Mitte der 1980er Jahre hat man durch Suizid verstorbene Menschen in Österreich außerhalb der Friedhofsmauern beerdigt. Die sozialen Folgen dieses Stigmas sind für Hinterbliebene noch immer deutlich spürbar. Auch heute noch ist das Thema Suizid von Schweigen, Angst und Vermeidung umgeben. Doch seit etwa 20 Jahren erheben immer mehr Suizidhinterbliebene ihre Stimme. Sie dokumentieren ihre Erfahrungen, so wie Saskia Jungnickel, und machen sie der Öffentlichkeit zugänglich. Das zeugt nicht nur von einer großen Stärke. Es ist auch sehr wertvoll für andere Betroffene und für jene, die sich mit Suizidprävention befassen. Edwin Schneidman, ein US-amerikanischer Suizidforscher, sprach als einer der ersten vom Erbe des Suizids. Das war in den späten 1960er Jahren. Er meinte damit die psychologischen und sozialen Folgen für Hinterbliebene. Inzwischen wird dieser Themenbereich, Postvention genannt, laufend wissenschaftlich untersucht und ist zum Glück bei fast allen Tagungen zum Thema Suizid präsent, wie auch heute. Heute wissen wir, dass Hinterbliebene in der Regel einen langen, sehr schmerzhaften und anspruchsvollen Trauerprozess durchlaufen. Der Suizid verändert ihr Leben oft nachhaltig. Einigen gelingt es, ihren Verlust zu integrieren und wieder ins Leben zurückzufinden. Andere jedoch haben ein erhöhtes Risiko für verschiedene psychische Erkrankungen und suizidales Verhalten. Da wären zu nennen also depressive Erkrankungen, Abhängigkeitserkrankungen, Angsterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen, selbstverletzendes Verhalten und natürlich auch suizidales Verhalten leider. Wie viele Menschen betrifft das, also wie viele Hinterbliebene gibt es eigentlich? Wir können davon ausgehen, dass ungefähr im Durchschnitt 5 bis 6 nahe Angehörige pro Suizid zurückbleiben. Das macht bei jährlich ca. 1200 Suiziden in Österreich etwa 6000 bis 7200 Hinterbliebene, die jedes Jahr neu dazukommen. Das gibt in einem Zeitraum von 5 Jahren ungefähr die Bevölkerung einer Kleinstadt. Edwin Schneidman hat den Begriff der Postvention geprägt und er meinte damit alle hilfreichen Aktivitäten, die Hinterbliebene in der Verarbeitung des Suizids unterstützen und dessen weitere negative Folgen, unter anderem suizidales Verhalten, zu verhindern suchen. Inzwischen gibt es eine Empfehlung der WHO für Postvention, die eigentlich darauf hinausläuft, dass Postvention ein Teil jeder Suizidpräventionsstrategie sein sollte. In Österreich gibt es seit 2020 eine AG-Postvention im Rahmen des Supra-Expertengremiums. Wie sieht nun die Trauer der Hinterbliebenen nach Suizid aus? Diese Trauer enthält einige traumatische Aspekte. Suizid ist ein plötzlicher und gewaltvoller Tod. In der Regel erleben Hinterbliebene einen Schock, vor allem wenn sie den Leichnam selbst aufgefunden haben. Sie erleben aber auch intensive Gefühle von Ohnmacht und Kontrollverlust. Und insgesamt eine ganz, ganz tiefe Erschütterung grundlegender Annahmen, Sicherheiten und Gewissheiten. Der Suizid ist gewissermaßen wie eine Bombe, die im Leben der Hinterbliebenen einschlägt und ein Trümmerfeld hinterlässt. Die Trauer der Hinterbliebenen nach Suizid unterscheidet sich in mehreren Punkten von der Trauer nach anderen Todesursachen. Da sind zu nennen ein erhöhtes Bedürfnis, Erklärungen für den Suizid zu finden und das Geschehene zu verstehen, das einzuordnen. Betroffene erleben häufiger Gefühle von Schuld und Verantwortung für den Suizid. Sie erleben oder sind konfrontiert mit einem erhöhten Maß an Stigmatisierung und Scham, was wiederum dazu führt, dass es verstärkte Bemühungen auch gibt, die Todesursache zu verheimlichen, also von Seiten der Familie zum Beispiel. Viele Betroffene erleben leider den Verlust der Unterstützung durch ihr soziales Umfeld Und wie schon erwähnt, tragen sie ein erhöhtes Risiko für suizidales Verhalten.
Links und rechts sind hölzerne Sitzbänke, vorne in der Mitte steht der Sarg. Als ich den Gang vorgehe, wird mir schlecht vor Angst und Nervosität. Ich blicke durch das Sichtfenster in den Sarg. Mein Vater lächelt ein wenig. Ich weiß, dass er tot ist, aber ich schrecke ein paar Mal auf, weil ich glaube, dass er zwinkert. Ich staune über dieses glatte und vertraute Gesicht. Dann weine ich. Ich streiche mit der Hand über das Glas auf seiner rechten Wange. Sein winziger schwarzer Fleck. Es macht mich wahnsinnig, dass ich ihn nicht wegwischen kann. Ich weiß, dass ich meinen Vater das letzte Mal in meinem Leben sehe. Ich mustere sein Gesicht, als würde ich eine Antwort suchen. Es wird der Anfang einer langen, quälenden Suche. Wieso ist er tot? Er war nicht körperlich krank, aber er hatte Angst davor, im Alter zu verfallen. Er hatte keine Schulden, aber Sorge, dass ihm eines Tages das Geld ausgeht. Er war einsam, aber er hat Gesellschaft abgelehnt. Als ich einmal nach der Arbeit mit einem Kollegen noch auf ein Bier gehe, sagt er zu mir, dass jeder Selbstmörder dankbar wäre, wenn man ihn aufhielte. Mein Vater wäre jetzt dankbar, würde er noch leben. Wieso hätte ich es nicht verhindert? Er sagt es mir auf den Kopf zu. Wieso habe ich es nicht verhindert? Wäre ich an dem Wochenende nach Hause und nicht schwimmen gefahren, wäre vielleicht nichts passiert. Weltweit tötet sich alle 40 Sekunden ein Mensch selbst. Österreich hat eine traditionell hohe Suizidrate. Seit 1987 geht sie zum Glück zurück. Für das Jahr 2008 vermerkte die österreichische Statistik einen historischen Tiefstand an Freitoden. 1280 Menschen nahmen sich das Leben. Mein Vater war einer von ihnen. Er hat dafür gesorgt, dass ich eine beschützte, fröhliche Kindheit habe. Und dennoch werde ich manchmal wütend. Dann kann ich nicht akzeptieren, dass er mich, meine Mutter, meine Geschwister allein gelassen und sich davon gestohlen hat. So ist das. Der Freitod macht den Unterschied. Es bleibt eine Schuldfrage, auch wenn niemand Schuld hat. Bei einem Suizid ist da einmal die Wut auf denjenigen, der einen im Stich gelassen hat. Aber da ist auch die Wut auf sich selbst dafür, dass man vielleicht etwas übersehen hat, etwas überhört hat oder dafür, dass einen vielleicht ein Teil der Schuld trifft. Bin ich schuld, dass mein Vater tot ist? Das Gefühl des Versagens ist groß in den Jahren nach seinem Tod. Mein Selbstbewusstsein ist tief erschüttert. Ich zweifle an meiner Wahrnehmung. Es ist eine selbstverständliche Annahme, dass die Menschen um mich herum leben und nicht sterben wollen. Und sein Tod dreht also dieses tiefste innere Prinzip um. Alles steht damit Kopf.
Saskia hat es schon ein bisschen skizziert. Ich werde es noch ein bisschen mehr ausführen. Was sind die zentralen Themen der Trauer nach Suizid? Die Betroffenen sind konfrontiert mit ganz, ganz vielen offenen Fragen. Die zentralste davon ist, warum ist der Suizid passiert? Hätte man ihn verhindern können? Oder auch an den Verstorbenen gerichtet, warum hast du mir, warum hast du uns das angetan? Waren wir es nicht wert, dass man bei uns bleibt, bei mir bleibt? Wer trägt auch die Schuld am Suizid? Was habe ich, was haben wir, was hat irgendjemand falsch gemacht? Betroffene erleben, dass sich Beziehungen ganz massiv verändern nach dem Suizid. Allen voran ist das die Beziehung zum Verstorbenen selbst, die zerstört ist, die schweren Schaden genommen hat, durch diese Art zu sterben. Betroffene fühlen sich oft alleingelassen, im Stich gelassen, abgelehnt, abgewiesen. Aber auch die trauernde Familie merkt, dass ihre Beziehungen untereinander anders werden, dass es vielleicht schwierig wird miteinander, dass jeder auf seine Art und Weise trauert und dass man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Der Tod eines Kindes durch Suizid kann zum Beispiel die Partnerschaft der Eltern auch ganz, ganz massiv belasten. Und natürlich verändern sich die Beziehungen der Betroffenen zu ihrem sozialen Umfeld auch ganz drastisch. Und sie erleben, wie bereits erwähnt, ganz oft, dass Menschen hilflos, ablehnend oder auch verurteilend auf sie reagieren und dass sie gemieden werden, dass man ihnen aus dem Weg geht. Viele Betroffene erleben Scham, vor allem auf dem Land zum Beispiel, in sehr katholisch geprägten Regionen, ziehen sich zurück aufgrund dessen, dass sie sich selber schämen und dass auch ihre Umgebung ihnen aus dem Weg geht oder sie vielleicht auch offen verurteilt. Das wiederum führt zu Isolation. Viele Hinterbliebene erleben in sich ein Chaos, eine massive Widersprüchlichkeit der Gefühle, die der Suizid auslöst. Sie sind einerseits wütend auf den Verstorbenen und sehnen sich doch unglaublich nach ihm. Oder sie fühlen sich vielleicht auch ein bisschen erleichtert, weil der Verstorbene eine lange Krankheitsgeschichte hatte, fühlen sich aber aufgrund dieser Erleichterung dann wiederum schuldig. Oder sie fühlen sich selbst verantwortlich für den Suizid, machen andere auch verantwortlich. Also es geht drunter und drüber. In der Regel ist es so, dass der Suizid als ganz tiefer Einschnitt ins eigene Leben erlebt wird. Und so wie Saskia das schon formuliert hat, gibt es so ein Vorher und Nachher im Erleben. Die Trauer nach Suizid, jemanden nahestehenden auf diese Weise verloren zu haben, ist insgesamt eine enorme seelische Belastung und Herausforderung.
Seit dem 7. Juli 2008 gehören Gespräche dieser Art zu meinem Leben. Was macht dein Vater so? Mein Vater ist tot. Oh, das tut mir leid. Woran ist er gestorben? Er hat sich erschossen. Das ist ein echter Stimmungskiller. Ich tue mich immer noch schwer damit, es auszusprechen, was weniger daran liegt, dass ich ein Problem damit habe, als vielmehr daran, dass ich mein Gegenüber gar nicht erst unvorbereitet in diese Situation bringen will. Die meisten sind irritiert, verunsichert. Nach dieser Aussage geht es im Gespräch nur schwer wieder bergauf. Fast jedes Mal ist die Unterhaltung bald darauf beendet und ich gehe mit diesem schalen Geschmack im Mund, dass ich besser nichts gesagt hätte, dass ich für den anderen nur so in Erinnerung bleiben werde, als die Tochter eines Selbstmörders. Die Leute erwarten einen, er hatte Krebs oder er hatte einen Herzinfarkt und das wäre schlimm genug, ist aber nicht so ein gesellschaftliches Tabu. Was soll man auch darauf sagen? Was den meisten als erstes in den Sinn kommt, ist vermutlich warum. Das zu fragen erscheint den meisten als unhöflich, wobei es mir sogar am liebsten wäre, jeder würde einfach das sagen und fragen, was er sich denkt. Anfangs war mein erster Gedanke immer, der Einfachheit halber zu lügen. Was macht's für einen Unterschied? Warum nicht ein, er hatte einen Herzinfarkt? Aber das geht nicht. Die Wahrheit ist, dass er sich erschossen hat. Es käme mir vor, wie ein Verrat an ihm würde ich lügen und wie ein Verrat an mir, nachdem es mich so viel Kraft und Zeit gekostet hat, damit leben zu lernen. Dennoch bin ich bei manchen Reaktionen vor den Kopf gestoßen. Wenige Wochen nach dem Tod meines Vaters bin ich mit ein paar Bekannten etwas trinken und wir reden kurz über den Tod und dann beugt sich einer aus der Runde vor und sagt, weißt du, was ich denke? Dein Vater war einfach ein Arschloch. Jeder Gedanke, den du noch an ihn verschwendest, ist einer zu viel. Was antworte ich darauf? Soll ich alle Gründe aufzählen, weswegen das nicht stimmt? Werde ich dadurch nicht indirekt dazu gezwungen, mich zu verteidigen? Suizid erschreckt und fasziniert zugleich. Die Leute wollen ihn einordnen können, damit sie sein Handeln verstehen. Meinen Vater abzutun als Arschloch, als Held, als Depressiven, das macht es manchen leichter. Es ist aber falsch, denn er ist gar nichts davon und von allem ein wenig. Eine Woche vor seinem Tod sehe ich meinen Vater das letzte Mal. Ich bin das Wochenende über zu Hause und kurz bevor ich fahre, renne ich ihm an der Küchentür in die Arme. Er hält mich fest und sagt, dass er mich liebt. Und er fragt, ob ich ihn in guter Erinnerung haben werde, wenn ich alt bin. Mein Vater neigt manchmal zum Pathetischen, also lache ich und umarme ihn fest. Ich sage ihm, dass ich ihn auch liebe. Er hat sich von mir verabschiedet. Es ist schaurig, dass er wusste, dass wir uns nie wiedersehen, ich aber nicht.
Es gibt verschiedene Aufgaben und Facetten des Trauerns nach einem Suizid. Die erste Aufgabe, die Betroffene zu lösen haben, ist das Überleben, das schiere Überleben. Von einem Tag auf den anderen zu sein, das auszuhalten, den Tag zu überstehen und irgendwie zu schauen, dass man weiter funktioniert oder auch nicht. Manche stürzen sich in die Arbeit, manche werden krank. Ich kenne eine Mutter, die hat die ersten 2 Jahre nach dem Suizid ihres Sohnes sich nur um ihre Familie gekümmert, um ihren Mann, um ihre Enkel, um die Schwiegertochter und hat heute keine Erinnerung mehr an diese Zeit. Die nächste Aufgabe des Trauerns oder eine andere Aufgabe ist, die Wirklichkeit des Verlusts zu begreifen. Dieser Verlust fühlt sich für Betroffene oft sehr lange sehr irreal an und es dauert eine Zeit, bis Stück für Stück mehr wirklich erlebt und innerlich erfahren werden kann, was passiert ist und dass dieser Mensch weg ist. Dann ist zu nennen ein ganz wesentlicher Aspekt, eine ganz wesentliche Facette des Trauerns, das Meaning-Making. Das bedeutet, sich ein Bild zu machen, ein Narrativ zu finden für diesen Tod, das einzuordnen, zu sortieren, zu verstehen, was ist passiert, welche Faktoren haben eine Rolle gespielt, welchen Anteil hatte ich oder hat ihn auch nicht oder andere, was bedeutet dieser Tod letzten Endes für mein Leben, für das Leben meiner Familie. Dieses Narrativ dient im besten Fall dazu, es auch zu ermöglichen, irgendwann seinen Frieden zu finden mit dem Suizid und das eigene Leben wieder einigermaßen bewältigen zu können. Hinterbliebene müssen auch durch den Schmerz und lernen, ihre Gefühle auszuhalten. Das wird mit der Zeit leichter und sie können lernen, auch das Stück für Stück selber besser zu dosieren, wann ist Zeit, wann ist die Möglichkeit für Trauer und werden nicht mehr so sehr davon überwältigt. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, der die Trauer nach Suizid kennzeichnet, ist, dass die Hinterbliebenen das Bedürfnis haben, die Beziehung zum Verstorbenen, die so schwer Schaden gelitten hat, wiederzufinden. Sie in gewisser Hinsicht auch wieder zu klären und zu reparieren. Also den Menschen wieder zu finden, mit dem sie in Beziehung gestanden sind, den sie geliebt haben und ihn von der Todesursache und von dem Trauma, das mit dem Suizid verbunden ist, ein bisschen zu entfernen. Und letzten Endes entsteht dadurch die Möglichkeit, auch mit diesem verstorbenen Menschen verbunden zu bleiben, auch wenn er die Beziehung durch seinen Suizid zerstört hat. Und natürlich geht es auch darum, das eigene Leben wiederzufinden, das eigene Leben neu zu ordnen, zu lernen, mit dieser Realität zu leben und weiterzugehen, also ein Reinvestment in Living zu machen. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Trauer der Hinterbliebenen über die Zeit verändert, ist zuerst einmal zu sagen, dass zum Beispiel Chris Paul, eine deutsche Trauerbegleiterin, die sehr viel und sehr lange schon mit Suizidhinterbliebenen gearbeitet hat, einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren vorschlägt, innerhalb dessen Hinterbliebene nach Suizid überhaupt einigermaßen zurande kommen mit ihrem Verlust. Also das ist schon eine lange Zeit. Betroffene erleben Geburtstage, Todestage, Weihnachten, alle diese Daten, die auch mit viel Emotion verbunden sind, im Jahreskreislauf als sehr schwer, vor allem am Beginn ihrer Trauer. Und es kann sehr herausfordernd sein, diese Tage gut zu überstehen. Es kann auch sehr viel Angst machen. Mit der Zeit, also mit den Jahren, fungieren diese Daten aber auch als Marker für die Veränderung und für den Erfolg im oder das Weitergehen im Trauerprozess. Die Auseinandersetzung mit Fragen und das Finden von Narrativen, über das ich schon gesprochen habe, das sind sehr komplexe, sehr anspruchsvolle psychische Prozesse und reflexive Prozesse, die die Betroffenen sehr lang begleiten können und immer wieder auch neu aufgerollt werden können. Also das kann in einem Zeitraum von 15 Jahren immer wieder kommen. Es verliert seine Schärfe, aber es kann sein, dass das immer wieder Thema wird, immer wieder neu diese Teile zusammenzusetzen. Grundsätzlich erleben viele Betroffene ihre Trauer als offenen Prozess, der sie durchs Leben begleitet. Es wird zwar besser, es wird möglich, das eigene Leben wieder gut zu leben und auch Qualität zu erleben im eigenen Leben und Freude, aber der Schmerz, das Vermissen des Verstorbenen kommt irgendwann immer wieder oder ist immer wieder spürbar. Wir wissen heute, dass einige wenige Betroffene auch posttraumatisches Wachstum erleben nach einem Suizid. Es wird in der internationalen Forschergemeinschaft auch dazu einiges geforscht. Ein paar Worte dazu. Sands et al., eine amerikanische Forschergruppe, haben es so beschrieben: From mourning to meaning, from grief to growth, frei übersetzt vom Trennungsschmerz zum Sinn, von der Trauer zum Wachstum. Und sie haben entdeckt, dass die Narrative von Hinterbliebenen nach Suizid, die eben posttraumatisches Wachstum erleben nach ihrem Suizid, verschiedene Elemente enthalten. Also das Containment des Traumas zum Beispiel, Elemente von Vergebung, aber auch von Verbundenheit, von erhöhter Wertschätzung des Lebens und Wertschätzung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dass es auch bei einigen Suizidhinterbliebenen ihre Trauer dazu führt, dass sie sich auch für andere Betroffene einsetzen oder auch mit Anliegen der Suizidprävention. Ich gebe dazu ein paar Beispiele dann auch noch. Sands et al., also die Voraussetzung für posttraumatisches Wachstum beziehungsweise ein Prädiktor, damit das überhaupt möglich ist, ist wohl wirklich dieses intensive Meaning-Making, also die intensive Reflexion und gedankliche Rekonstruktion. Sie bezeichnen es als einen alchemischen Prozess, der quasi die Trauer in etwas verwandelt, wo dann wirklich Entwicklung und Wachstum auch möglich ist. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Also zum Beispiel für Containment des Traumas. Eine Schwester sagt: Ich fühle mich wieder sicherer. Ich habe keine Angst mehr, dass ich auch psychisch krank bin. Und ich habe meine verstorbene Schwester aus dem schwarzen Loch zurückgeholt, in das sie für mich verschwunden war. Ein Vater berichtet: Die Familie und seine Freunde. Wir alle versuchen, die guten Erinnerungen an ihn hervorzuholen und zu pflegen, um die Art, wie er gestorben ist, zu bewältigen. Ein Narrativ von Vergebung zum Beispiel, berichtet eine Mutter: Ich glaube jetzt nicht mehr, dass ich schuld bin am Tod meiner Tochter. Eine große Last ist von mir gewichen. Ich habe die Kraft, weiterzuleben, und ich finde einen Platz in meinem Leben für ihren Suizid. Eine andere Mutter sagt: Ich weiß, dass es ihm gut geht, da wo er jetzt ist. Und ich kann mein Leben auch immer wieder genießen. Eine Tochter berichtet: Das war mit Sicherheit die schwerste Zeit meines Lebens. Aber heute denke ich mit Liebe und Respekt an meinen Vater. Elemente von erhöhter Wertschätzung fürs Leben finden sich auch in einem Bericht einer Mutter. Ich glaube, es hat unsere Familie zusammengeschweißt. Wir schätzen einander mehr. Wir wissen, dass jeder Augenblick unser letzter sein könnte. Wenn jemand stirbt, bekommt alles eine neue Perspektive. Wir haben gelernt, dass so viele Dinge unwichtig sind. Wenn wir uns anschauen, was ist hilfreich für Hinterbliebene, was unterstützt sie in ihrer Trauer? Wie kann vielleicht auch beigetragen werden, dass sie das gut integrieren können und vielleicht sogar posttraumatisches Wachstum erleben? Natürlich tun sich Menschen, die psychisch gesund sind und resilient sind, leichter mit so einem Ereignis und tun sich leichter, das auch zu verarbeiten. Also gute Coping-Strategien und Ressourcen des Individuums spielen da eine große Rolle. Aber auch tragfähige und langfristig belastbare Beziehungen innerhalb der Familie oder auch im Freundeskreis. Was sich auch als guter Faktor erwiesen hat, wenn Betroffene aktives Hilfesuchverhalten an den Tag legen und sich nicht zurückziehen und sich schämen für den Verlust, sondern wirklich sich aktiv bemühen, sich irgendwas an Unterstützung und Hilfe zu holen. Das gelingt leider sehr vielen Betroffenen nicht. Ein ganz zentraler Faktor ist die Möglichkeit, über den Verlust sprechen zu können, also das verarbeiten zu können, dieses Meaning-Making auch zu machen, in Gesprächen gehört zu werden, die Möglichkeit zu haben, dass das eigene Leid gesehen und wahrgenommen wird, auch von anderen. Bei manchen spielt auch Spiritualität oder Glaube eine Rolle, die ihnen, also ermöglicht ihnen auch, den Suizid besser zu verarbeiten. Ein wichtiger Faktor ist gerade für Hinterbliebene nach Suizid auch der Peer Support, also das, was andere Betroffenen ihnen geben können, den Kontakt zu anderen Betroffenen zu haben. Die Trauer nach Suizid kann eine sehr isolierende und auch sehr spezifische Erfahrung sein. Und sich mit anderen Betroffenen zu verbinden, sie kennenzulernen in einer Selbsthilfegruppe oder einem Online-Forum oder auch ein Buch wie das von Saskia zu lesen, kann eine enorme Quelle von Trost und Hilfe sein. Und last but not least, natürlich auch die Begleitung durch Beratung und Therapie.
Meine Mama sagt, eine Familie ist wie ein Mobile. Jedes Familienmitglied hängt an einem Faden, wie bei einem Windspiel bedingt seine Stabilität die der anderen. Nach dem Tod meines Bruders bricht unser Familienmobile zusammen. Wir haben es noch nicht wieder aufgebaut, als mein Vater stirbt. Dann ist es wieder in Bewegung. Wenn sich alles andere ändert, ändert sich auch die eigene Rolle. Ich verliere durch seinen Tod an Selbstbewusstsein und Sicherheit. Wenn der eigene Vater lieber stirbt, als bei dir zu bleiben, wer wird das dann tun? Der Tod meines Vaters hinterlässt ein Vakuum in unserer Familie. Langsam verschieben sich die Rollen, die Beziehungen untereinander werden neu definiert. Das braucht viel Zeit. Wir tun uns also schwer damit, mit den anderen ernste Dinge zu besprechen. Gleichzeitig können wir die wirklich ernsten Dinge nur miteinander besprechen. Doch es fällt manchmal schwer, einander auch innerhalb der Familie zu unterstützen. Jeder versucht, mit der Situation und dem Verlust allein und auf seine Weise fertig zu werden. Und jeder wird auch nur auf seine Weise mit der Sache fertig. Und es kommt auch eine gewisse Scheu hinzu. Wenn ich gerne einmal darüber reden möchte, bin ich nicht sicher, ob der andere das auch möchte. Vielleicht geht es ihm gerade gut und ich erinnere ihn nur schmerzlich an etwas. Es gibt eine Szene im dritten Teil von Der Pate, an die ich manchmal denken muss, als ein schon ergrauter Michael Corleone über seinen Versuch, die Familie ehrbar zu machen, sagt: Gerade wo ich denke, ich bin draußen, ziehen die mich wieder rein. Wie er da die Fäuste ballt, wie er die Wörter betont, ich könnte es für mich manchmal nicht besser sagen. Immer wenn ich denke, ich bin raus, ziehen die mich wieder rein. Tatsächlich frustriert mich das Vor und Zurück am meisten. In meinem Kopf bin ich doch sowieso schon viel weiter. Alle Trauerphasen durchgespult, mich hinterfragt, mit Freunden geredet, in mich hineingehört, alles brav nach Trauerbewältigungsanleitungen absolviert. Und es funktioniert ja auch, teilweise. Es gibt viele Tage, an denen alles wie ein weit entfernter Schrecken hinter mir liegt. Und zwei Tage später sitze ich wieder wie ein Häufchen Elend zu Hause. Der Gedanke, dass es mir bis an mein Lebensende so gehen kann, dass ich selbst in glücklichen Phasen damit rechnen muss, dass mich die Trauer wieder einholt, macht mir Angst. Kann man Verluste je wirklich überwinden?
Zum Schluss noch eine Folie zum Thema Begleitung von Suizidhinterbliebenen in Beratung oder in Psychotherapie. John Jordan, von dem diese Punkte stammen, arbeitet seit über 40 Jahren mit Suizidhinterbliebenen und hat das aus seiner Praxis quasi destilliert, was ihm da als wichtig erscheint. Und zwar eine sichere und verlässliche Beziehung zum Klienten, die in diesem Fall sehr nährend haltend, einfühlsam und geduldig sein sollte. Sollte sie ja grundsätzlich immer, aber gerade in diesem Kontext bezeichnet er das als besonders wichtig. Viele Betroffene haben keinen Ort, wo sie über ihre Erfahrungen, über ihren Schmerz sprechen können. Umso wichtiger ist, wenn die Beratung ein wirklich emotional sicherer Ort für sie dann ist. Und wenn die Beratung oder die Therapie auch ein längerfristiges Angebot sein kann. Wie gesagt, die Prozesse, die Hinterbliebene nach Suizid durchlaufen, dauern oft sehr lange. Und es ist gut, wenn es in diesem Prozess von Selbstregulierung und Integration des Verlusts wirklich eine langfristige und verlässliche Begleitung gibt. Therapeuten sollten auch nach Möglichkeit die Betroffenen unterstützen beim Finden eines aushaltbaren und brauchbaren Narrativs und immer wieder auch ein bisschen Realitätsprüfung machen, vor allem wenn es um das Thema der Schuld am Suizid geht. Und auch ein wesentlicher Faktor laut Jordan ist, dass Hinterbliebene sehr viel Psychoedukation brauchen zu den Themen Trauer, Suizid und Trauma, um eben ein Narrativ zu finden, um zu verstehen, was ihre möglicherweise psychisch kranken Angehörigen erlebt haben, bevor sie sich das Leben genommen haben. Gut.
Ohne meine Freunde wäre ich an meiner scheinbaren Unzulänglichkeit, mit der Trauer im vorgegebenen Zeitrahmen fertig zu werden, gescheitert. Denn selbst setzt man sich am meisten unter Druck. Ein Suizid zieht immer weitere Kreise, als angenommen wird. Er erschüttert Menschen, die eigentlich nicht auf dem Radar sind. Viele Menschen wissen nicht, wie sie das Thema ansprechen oder wie sie den unmittelbar Betroffenen begegnen sollen. Sie wollen helfen, aber sie wollen nicht aufdringlich sein. Sie wissen nicht, ob und was sie fragen dürfen und was zu intim ist. Ich bin mir sicher, es ist ganz egal, welche Frage es ist, die gestellt wird. Hauptsache, es wird eine Frage gestellt. Es ist das Wichtigste, dass es möglich ist, über das Entsetzen zu reden und das Gefühl zu haben, damit niemandem zur Last zu fallen. Ich möchte lieber sagen können, nein, heute will ich bitte nicht darüber reden, als sagen zu müssen, bitte können wir darüber reden, dass mein Vater sich getötet hat. Als ich das erste Mal spüre, dass es bergauf geht, ist es 3 Jahre nach dem Tod meines Vaters. Ich stehe an einer Straßenecke. Mir gegenüber ist der Coffeeshop. Ich bin am selben Ort wie an jenem Montag im Jahr 2008. Ich starre auf die Frontscheibe und warte darauf, dass der Schmerz kommt. Nichts passiert. Ich bleibe ein paar Minuten stehen, dann drehe ich mich um und gehe ganz langsam die Treppe hinunter zur U-Bahn. Und auf einmal, vollkommen unerwartet und aus dem Nichts, bin ich glücklich. Nur nicht bewegen, nur nichts machen, denke ich mir. Hinauszögern, solange es geht. Ich setze mich auf eine der Bänke, ganz ruhig weiteratmen. Die U-Bahn kommt, ich lächle den einsteigenden und aussteigenden Menschen glücklich zu, sie sehen mich misstrauisch an. Die U-Bahn fährt ab, ich bleib sitzen. Es ist, als hätte jemand eine schwere, dunkle Decke von mir genommen und auf einmal kann ich wieder den Himmel sehen und riechen, schmecken, fühlen. Ich warte noch auf ein paar weitere U-Bahnen. Langsam flaut das Gefühl in mir ab. Irgendwann steige ich dann ein, zu meinem Termin komme ich fast eine halbe Stunde zu spät und noch nie war mir etwas so egal. In den kommenden Monaten, wenn alles wieder beim Alten ist, kann ich mir das Gefühl sogar manchmal wiederholen, wenn ich nur lange und intensiv genug daran denke. Es wäre falsch zu sagen, dass es danach steil bergauf geht. Es ist wie vorher auch. Es geht besser und dann wieder schlechter, die Wellen kommen und gehen. Aber die Momente, in denen es mir besser geht, werden merklich besser und die schlechten Momente bleiben nur so schlecht, wie sie es zuvor schon waren.